Sonst will ich euch einfach ganz herzlich begrüßen zu der Veranstaltung. Freue mich, dass ihr hier seid. Wir freuen uns eigentlich alle, dass ihr hier seid. Ich bin Bastian, ich studiere Psychologie im Master, wie ein paar andere hier. Und sonst, wir sind die ÖSM, die die Veranstaltung organisiert haben. ÖSM ist einfach eine Gruppe von christlichen Studenten in Salzburg, die davon überzeugt sind, dass Glaube nicht nur irgendwas ist, was früher im Mittelalter verwendet wurde, um irgendwie naiven Menschen irgendwie die Welt erklären zu können, sondern wir sind davon überzeugt, dass es relevant ist heutzutage noch, dass es für die Wissenschaft relevant ist, aber vor allem also für jeden persönlich relevant ist. Und darum haben wir die Hochschultage organisiert. Hochschultage sind 3 Tage, gestern, heute, morgen, wo wir verschiedene Veranstaltungen machen auf der Uni, wo wir verschiedene Redner eingeladen haben auf die Uni, weil wir ein bisschen ins Gespräch kommen wollen mit euch. Wir wollen einerseits euch sagen, was wir glauben, von was wir überzeugt sind, aber eben ins Gespräch kommen und hören, was ihr so denkt, was eure Meinung ist zum Glauben, was vielleicht eure Kritikpunkte sind, wo ihr sagt, na, das kann ich nicht glauben, da kann ich nicht mitgehen, das finde ich nicht rational oder wie auch immer. Aber das ist eben unser Wunsch, einfach so ein bisschen ins Gespräch zu kommen und Gedanken austauschen. Und für den Vortrag jetzt, alles ist Illusion, das Glaube in eine Krücke für naive Menschen, haben wir die Julia eingeladen. Vielleicht ja ein paar Fragen stellen, einfach mal so grundsätzlich, woher bist du? Wie ist der akademische
Lehrgang? Ich habe eben schon gesagt, ich komme aus Köln, also ich bin Deutsche. Mein akademischer Werdegang. Ich habe Theologie studiert in Wuppertal, das ist auch in Deutschland, und in London. Da habe ich einen Master gemacht und bin seitdem oder auch zwischendrin viel an Universitäten unterwegs und erhalte eben solche Vorträge, komme mit Leuten ins Gespräch und mich interessiert das total, was Leute denken, was unterschiedliche Weltanschauungen sind und was ich davon lernen kann und wie voneinander lernen kann.
Und was ist so deine Motivation, eben jetzt hier noch Österreich nach Salzburg zu kommen und hier den Vortrag zu halten?
Ich bin eingeladen worden. Aber natürlich bin ich auch immer wieder gerne in Österreich.
Was begeistert dich so in Österreich?
Also zum einen die Berge. Ich habe da heute Morgen nochmal so hingeguckt, also jetzt sieht man sie nicht, aber ich kletter total gern und das kann man in Deutschland leider nur sehr bedingt, an manchen Stellen auch, aber es ist wahrscheinlich total schön. Genau, ja.
Schön, dann möchte ich dir kein Wort überlassen und vor dir abschreiben.
Ja, vielen Dank. Also wir machen das so, ich halte einen Vortrag, hoffentlich geht er nicht länger als 25 Minuten. Und ihr könnt dann nachher ganz viele Fragen stellen, beziehungsweise eure Meinung dazu sagen und wir kommen dann ins Gespräch. Also das erste ist mal so ein Input von mir, aber es geht darum, dass wir nachher auch wirklich ins Gespräch kommen. Also könnt ihr euch schon überlegen, was ihr gerne für kritische Fragen stellen wollt oder die Psychologen haben ja wahrscheinlich auch einige Dinge dazu zu sehen. Ich bin Theologin, ich bin Psychologin, also komme von einer bisschen anderen Richtung her, aber ich denke, wir kommen da zusammen. Ich bin am Montag in Wien gelandet, auf dem Flughafen. Also ich weiß, man darf ja den Salzburger nicht von Wien erzählen, da sind ja so gewisse Rivalitäten. Aber ich als Deutsche war doch sehr angetan davon, wie der Flughafen in eurer Hauptstadt aussieht, weil wir Deutschen ja seit 2006 versuchen, einen Flughafen in unserer Hauptstadt zu bauen. Der sollte eigentlich 2007 fertig werden. Jetzt ist der aktuelle Plan, dass er so 2017 fertig ist, aber wahrscheinlich findet man auch bis dahin irgendwie noch ein Rollfeld, das zu kurz ist oder so, keine Ahnung. Und letztens habe ich eine Comedy-Show gesehen und da hat der Ingo Arpelt, ein Comedy-Mensch aus Deutschland, mir gesagt, glauben, warum sollten wir noch glauben? Wenn die Deutschen was glauben wollen, sollen sie an die Fertigstellung des Berliner Flughafens glauben. Da haben sie was, was sie die nächsten 100 Jahre eint. Da sind wir also mitten im Thema. Warum noch glauben? Ist Glaube nicht eine Illusion für naive Leute? Ist Religion nicht eigentlich eine Krücke für Menschen, die nicht stark genug dafür sind, ihr Leben selbst zu bewältigen? Also manche glauben vielleicht an die Fertigstellung des Berliner Flughafens, andere betreiben Yoga und dann gibt es halt noch ein paar Mohikaner, die irgendwie an Gott glauben, um sich irgendwie über die Ungewissheit ihrer eigenen Existenz hinwegzutrösten und der Realität zu entkommen. Religion als psychologische Illusion, das wissen wahrscheinlich die Psychologen am besten, ist ein Argument, das zuallererst hervorgebracht wurde. Na, mal so. Technik. Von Ludwig Feuerbach, einem Philosophen und Religionskritiker aus Deutschland. Und dann natürlich ganz famously von Sigmund Freud aufgenommen worden, ein Österreicher, der da sagt, religiöser Glaube ist Illusion, die Erfüllung des ältesten, stärksten und wichtigsten Wunsch der Menschheit. Wir wissen schon, der erschreckende Eindruck der kindlichen Hilflosigkeit hat das Bedürfnis nach Schutz, Schutz durch Liebe erweckt, dem der Vater abgeholfen hat. Das schreibt er in die Zukunft eine Illusion auf Seite 86. Also, Gott ist das Ergebnis von Projektion. Der Mensch hat so diesen Wunsch nach einem starken Vater und projiziert das dann auf einen Übervater im Himmel, der alles in der Hand hält und alles irgendwie kontrolliert. Und wir haben also Gott geschaffen nach unseren Bedürfnissen. Ganz ähnlich hat das auch Marx dann aufgegriffen in seinem berühmten Satz, Religion ist Opium des Volkes. Also Religion als unreife Abwehr der menschlichen Hilflosigkeit und Ohnmacht, so sagt Freud das, das war vielleicht mal irgendwann hilfreich in unserer evolutionären Entwicklung, als wissenschaftliche Erkenntnis noch nicht ganz so weit fortgeschritten war, aber heute, aufgeklärt 21. Jahrhundert, brauchen wir Gott eigentlich nicht. Also wir kommen mit unseren Problemen selbst klar und haben auch genug wissenschaftliche Erkenntnis, dass wir Gott nicht brauchen. Außer so ein paar naive, ein bisschen zurückgebliebene Menschen, über die man vielleicht mit Nietzsche sagen kann, der normale Christ ist eine zu bedauernde Figur. Ein Mensch, der nicht bis drei zählen kann und der darüber hinaus gerade wegen seiner mentalen Beschränkung niemals die Strafe verdient hätte, die das Christentum ihm verspricht. Wir würden das vielleicht ein bisschen höflicher formulieren, ihr Österreicher seid immer so sehr höflich, aber ich denke, dass viele oder jedenfalls viele Leute, mit denen ich so rede, stimmen dem im Grunde doch zu, dass Religion und ganz besonders das Christentum, Glaube, eigentlich nicht für aufgeklärte, intelligente Studenten im 21. Jahrhundert ist. Interessanterweise gibt es aber in diesem Raum aufgeklärte, intelligente Studenten, die ich kennengelernt habe, die an Gott glauben und die diesen Jesus Christus irgendwie für wahr halten, die sich also Christen nennen. Ich bin eine von denen, also ich bin nicht mehr Studentin und ob ich besonders intelligent bin, weiß ich auch nicht so genau, aber es hat zumindest für einen Universitätsabschluss gereicht. Was also kann ich als Theologin zu dieser Frage sagen? Also als erstes will ich sagen, ich stimme Freud zu. Nur weil etwas, irgendeine Vorstellung, meine Wünsche befriedigt, heißt das noch lange nicht, dass das beweist, dass das existiert. Also zum Beispiel, nur weil ich bei den Gedanken an pinke Elefanten mich total freue und das mein Herz erfüllt, heißt es nicht, dass ich einen pinken Elefanten sehe, wenn ich auf Safari gehe. Aber man kann das Argument auch sehr gut umdrehen. Also, nur weil der Gedanke an Schokolade mich sehr erfreut, heißt es nicht, dass Schokolade nicht existiert. Ich überzeuge mich davon regelmäßig. Also man kann sagen, nur weil etwas meine Wünsche befriedigt, heißt es nicht, dass es nicht existent ist. Ja? Ob ich etwas angenehm empfinde oder nicht, meine emotionale Reaktion sagt nichts über die reale Existenz einer Sache oder einer Person aus. Man kann also das Argument der Projektion in beide Richtungen verwenden. Man könnte genauso gut sagen, jemand, der nicht an die Existenz Gottes glaubt, also der Atheist ist, tut das, weil er das für angenehmer findet. Man könnte sagen, der Atheismus ist eben eine Projektion, eine Illusion oder eine Wunscherfüllung. Thomas Nagel ist ein amerikanischer Philosoph in New York an der Uni und er hat in einem Interview sehr offen seine Abneigung gegen diese Gottesidee zugegeben. Er sagt, I want atheism to be true. And I'm made uneasy by the fact that some of the most intelligent and well-informed people I know are religious believers. It isn't just that I don't believe in God and actually hope that I'm right in my belief. It is that I hope that there is no God. I don't want there to be a God. I don't want the universe to be like that. Also, wenn man Feuerbachs Argumentation folgt, könnte man auch eben sagen, dass der Atheismus eine psychologisch erklärbare Projektion ist Und es gibt ja viele Gründe, warum jemand vielleicht nicht wollen würde, dass Gott existiert. Also neulich habe ich mit einer polnischen Studentin gesprochen, die ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht hat in der Schule. Da war sie auf so einem katholischen Gymnasium, ist von den Priestern da geschlagen worden und gesagt, das ist alles so heuchlerisch. Also vielleicht hat jemand schlechte Erfahrungen mit Gottes Bodenpersonal sozusagen gemacht. Und das ist ja auch ganz schrecklich. Vielleicht hat jemand auch sehr düstere Vorstellungen von eben diesem Gott oder den verschiedenen Göttern, die es da geben könnte. Christopher Hitchens hat mal gesagt, God is like a dictator of North Korea, he is a Hitler in the heavens and a Stalin in the skies. Und natürlich würde niemand von uns wollen, dass eine solche Kreatur existiert. Dann könnte es vielleicht auch Leute geben, die sagen, ich möchte nicht, dass es so einen Gott gibt, weil wenn es den gibt, dann würde das ja vielleicht bedeuten, dass ich ihm gegenüber verantwortlich bin für mein Handeln. Und das erscheint mir irgendwie unangenehm. Also, wenn es einen Gott gibt, ich will nicht Rechenschaft vor dem ablegen. Und darum, ja, will ich das nicht. Das sind alles sehr verständliche Gründe. Aber da muss man dann doch sagen, Gefühle und Wünsche sind eigentlich, wie gesagt, kein Hinweis darauf, ob etwas existiert oder nicht. Wenn man mit Freud gehen würde, könnte man sogar sagen, darauf stoßen, dass etliche der bekannten Atheisten, also eben Nietzsche, Feuerbach und auch Freud, ganz negative Beziehungen zu ihren Vätern hatten. In der Psychoanalyse, das wisst ihr besser als ich, würde man dann vielleicht sagen, dass sie ihre Wut auf den irdischen Vater projiziert haben, auf einen himmlischen Vater. Ich will überhaupt nicht sagen, ich verstehe mich da nicht falsch, ich will nicht sagen, dass das bei allen Atheisten so ist, auf gar keinen Fall. Ich habe etliche atheistische Freunde mit sehr guten Vaterbeziehungen. Ich will lediglich zeigen, dass man das Argument eben in beide Richtungen verwenden kann. Und dass es nicht wirklich hilft bei der Frage nach Wahrheit. Ganz interessanterweise hat Freud auch in einem Brief an einen Freund zugegeben, dass er die historischen Quellen des Christentums, also die Evangelien, so nennen die Christen die Biografie von Jesus, nicht wirklich studiert hat, sondern dass seine Meinung schon vorher feststand. Er schreibt da in einem Brief, ich kenne das Ergebnis schon, meine Intuition sagt es mir. Das klingt jetzt nicht nach einem sehr sauberen akademischen Arbeiten. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum Fritz Meerbein in seinem Buch Psychoanalytische Schriften nach Freud zur religiösen Thematik Freuds Werk weit eher ein Bekenntnis als die Frucht wissenschaftlicher Erkenntnis nennt. Zusammenfassend kann man da mit dem deutschen Philosophen Eduard von Hartmann, der hat schon im 19. Jahrhundert geschrieben, kann man sagen, es ist absolut wahr, dass nichts existiert, nur weil wir es uns wünschen. Aber es ist nicht wahr, dass etwas nicht existieren kann, wenn wir es uns wünschen. Feuerbachs ganze Religionskritik und sein Atheismusbeweis jedoch basieren auf diesem einen Argument, ein logischer Fehlschluss. Ich muss auch sagen, dass es auf mich einen relativ arroganten Eindruck macht, wenn man so einfach sagt, naja, Christen oder religiöse Leute, die sind halt auf irgendwelche psychologischen Tricks hereingefallen. Das bedeutet nämlich, dass die Person, die das sagt, über diese religiösen Leute, sagt, dass sie selbst total frei ist von psychologischem Einfluss. Also diese Person beansprucht, dass sie objektiv die Dinge bewerten kann. Während all die anderen irgendwie geblendet sind oder halt nicht so ganz bei der Sache. Was ist die Legitimation dafür, frage ich mich dann. Das scheint mir eine recht arrogante Behauptung. Ich habe neulich in einem Blog-Kommentar von der BBC Folgendes gelesen. Also es war so eine Battle zwischen Leuten, wie das manchmal so ein Blog ist. Da schrieb dann einer, anders als du brauche ich Religion nicht, um irgendwelche Lücken in meinem Leben zu schließen. Mein Leben ist glücklich und erfüllt, weil es in der Realität gegründet ist und auf wissenschaftlich bewiesenen Fakten beruht. Hier wird ganz deutlich, dass ein Gegensatz, von dem ganz viele Leute ausgehen. Also entweder ich bin neutral und objektiv und wissenschaftlich, das bedeutet, ich bin Atheist, glaube nicht an Gott, oder du bist religiös und das bedeutet, du bist subjektiv und voreingenommen und irgendwie von Emotionen gesteuert und damit sehr unwissenschaftlich. Abgesehen davon, dass es eine recht arrogante Behauptung ist, übersieht es, glaube ich, dass der Konflikt eigentlich nicht zwischen Glauben und Wissenschaft ist. Das sind zwei ganz unterschiedliche Ebenen. Das eine ist eine Weltanschauung, das andere ist eine akademische Disziplin. Und jeder, der Wissenschaft betreibt, tut das zwangsläufig mit einer gewissen Weltanschauung. Wir haben alle eine Weltanschauung, egal ob die jetzt atheistisch oder religiös oder wie auch immer geprägt ist. Es gibt da diesen Mythos der neutralen Wissenschaft. Das ist aber eben auch nur ein Mythos, weil wir eben alle Weltanschauungen haben. Natürlich sollen wir versuchen, die weitestgehend herauszuhalten aus unserem wissenschaftlichen Forschen, aber wir haben immer gewisse Grundannahmen, die nicht hinterfragbar sind und die Voraussetzungen sind, mit deren Hilfe wir die Realität erklären und die Fakten interpretieren. Man könnte sagen, wir haben alle eine Brille auf. Und die haben wir eben auch, wenn wir wissenschaftlich forschen. Und die beeinflussen ganz zwangsläufig unser Forschen. Ein Wissenschaftsjournalist, oder Gordy Slack heißt er, hat in The Scientist Folgendes geschrieben, sehr aufschlussreich: I believe a material explanation will be found to the origin of life, but that confidence comes from my faith that science is up to the task of explaining in purely material or naturalistic terms the whole history of life. My faith is well founded, but it is still faith. Also er nennt seine naturalistische Weltanschauung hier Glaube. Wir würden vielleicht eher sagen Weltanschauung. Aber genauso ist Religion auch eine Weltanschauung. Und der Konflikt ist darum eben nicht zwischen Glaube und Wissenschaft, sondern zwischen zwei Weltanschauungen. Theismus, also den Glaube an einen Gott, und Atheismus, den Glaube, dass es keinen Gott gibt, auf der anderen Seite. Und wenn man sagt, naja, Glaube ist eine Krücke, dann müsste man eigentlich sagen, wir haben alle eine Krücke, weil wir alle eine Weltanschauung haben. Dann könnte man sagen, oder kann man sagen, dass es auch sehr interessant ist, wie die meisten Leute oder viele Leute Glauben definieren. Ein Kollege von mir aus England, der heißt Michael, der war neulich beim Friseur, hat er mir erzählt und hatte, wie man das häufig so hat mit der Friseuse, da so ein Gespräch, und man kommt da immer, wenn die Leute an die Haare schneiden, über die tiefsten Dinge ins Gespräch, und sie haben da irgendwie darüber geredet, Michael hat davon erzählt, dass er Christ ist, und dann hat diese Friseuse gesagt, also mich beeindruckt ja dein starker Glaube. Und dann hat er gefragt, ja, was ist denn Glaube für Sie? Und dann hat sie gesagt, also für mich ist Glaube die Fähigkeit, Dinge für wahr zu halten, die es nicht gibt. Mit anderen Worten, sie hat gesagt, ich bewundere deine Fähigkeit, an Dinge zu glauben, die nicht existieren. Normalerweise würde man von jemandem sagen, der an Dinge glaubt, die nicht existieren, dass er verrückt ist. Sie hat also eigentlich zu ihm gesagt, ich bewundere dich dafür, dass du verrückt bist. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Kompliment ist. Die christliche Definition von Glaube ist aber ganz anders. Die Christen halten Glauben oder sehen Glaube als das, worauf wir vertrauen, unser Leben darauf bauen, weil ein Christ überzeugt ist davon, dass es wirklich wahr ist. Also Glaube braucht guten Grund, gute Argumente, die sowohl emotional als auch intellektuell überzeugen. Der christliche Gott ist eben nicht der Gott der Lücke, the God of the gaps, von dem man häufig hört. Also wir brauchen irgendwie Liebe und Schutz und fühlen da so eine Lücke in uns, darum denken wir uns einen Gott aus. Oder es gibt Dinge, die wir uns wissenschaftlich nicht erklären können, Donner zum Beispiel, also erfinden wir den Donnergott. Dann wäre das natürlich so, dass sobald etwas anderes diese Lücke füllt oder wir weitere naturwissenschaftliche Erkenntnis haben, Gott total überflüssig wird. Aber im Christentum, also es ist eben nicht die christliche Vorstellung von Gott, sondern der Gott, an den Christen glauben, dessen Existenz ist ganz unabhängig davon, ob jemand ihn braucht und ob jemand an ihn glaubt. Beim Christentum gehören Glaube und Denken ganz eng zusammen. Also es ist nicht, ich denke, also bin ich hier falsch, sondern ich denke und darum glaube ich. Oder wie Anselm von Canterbury, ein berühmter Theologe und Philosoph, gesagt hat, Credo ut intelligam, ich glaube, um zu verstehen. Und wir sehen dieses Prinzip auch immer wieder in der Geschichte. Ich weiß, dass das Christentum nicht unbedingt immer eine glorreiche Geschichte hat, aber was Forscher ganz klar sagen, Historiker, ist, dass überall da, wo das Christentum sich ausgebreitet hat, Bildung ganz besonders wichtig wurde und Universitäten gebaut wurden. Die Naturwissenschaften sind von Christen vorangetrieben worden, weil für sie der Gedanke, dass die Welt logisch erklärbar ist, und sie darum mathematisch-logischen Gesetzen folgt, die wir beschreiben können, ganz eng damit zusammenhängt, dass ein logischer Verstand dahinter steht. also ein gewisser Mastermind, der diese Gesetze erdacht hat. Und dass wir darum überhaupt forschen können und Naturwissenschaft betreiben können. Viele der besten Wissenschaftler waren und sind Christen, also Galileo Galilei, Blaise Pascal oder Francis Collins, den ihr das recht seht, der war der Chef des Human Genome-Projekts, also die DNA entschlüsselt haben. Man könnte noch ganz, ganz viele andere aufzählen, damit verschone ich euch jetzt. Und sie alle betreiben Wissenschaft, weil sie das sehen als etwas, was Gott ehrt. Es gab eine Studie unter Wissenschaftlern zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wo sie gefragt wurden, ob sie an einen Gott glauben oder nicht. Und bei der Studie kam raus, dass ein Drittel der Wissenschaftler, also universitäre Naturwissenschaftler, gesagt haben, ja, ich glaube an Gott, also sie waren Theisten, ein Drittel war Atheisten und ein Drittel hat gesagt, ich bin mir nicht so sicher. 1996 wurde eine ähnliche Umfrage gemacht und die Quote war unverändert, also immer noch ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Das bedeutet, der Zuwachs von wissenschaftlicher Erkenntnis verändert nicht die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Theist ist, also an Gott glaubt oder nicht. Christen in der akademischen Welt, wie eben zum Beispiel Collins oder John Lennox oder Plantinger, ganz viele aufzeigen, zeigen, dass Religion eben keine Krücke für schwache und naive Leute ist, sondern dass sie sehr gut fungiert als Ausgangsbasis, um die Welt zu verstehen und zu interpretieren. Ein fünftes Argument gegen diese These von Freud und Feuerbach ist, die Annahme von vielen Leuten ist ja, dass das Christentum irgendwie so Wünsche erfüllt, ne? Aber bei den meisten Leuten, die Christen sind oder werden, ist das eigentlich nicht der Fall. Also die meisten Wünsche werden eben nicht erfüllt. Wenn man sagt, Glaube ist eine Krücke, dann behauptet man damit ja, die Leute kriegen damit irgendetwas, was ihr Leben leichter und einfacher macht. Ein Kollege von mir, der ganz viel in Asien und im Mittleren Osten unterwegs ist, sagt, das ist ein Argument, was nur Leute im Westen verwenden können. Weil für die Mehrheit der Christen auf der Welt oder der Menschen auf der Welt das Leben viel härter wird, wenn sie Christen werden. Ich war selbst vor kurzem in Armenien und habe da eine Inderin getroffen, es sind ganz viele Inder, die dort studieren, die vor ein paar Monaten vom Hinduismus zum Christentum konvertiert ist. Und ihr Leben ist dadurch sehr viel schwieriger geworden. Es ist in ihrer Region in Indien nämlich gefährlich, Christ zu sein. Und sie musste das verstecken und sich ziemlich verstellen. Oder vor ein paar Jahren habe ich einen Pastor aus Eritrea getroffen, dessen Frau und Kinder umgebracht wurden, weil sie Christen waren. Und er sollte auch gezwungen werden, seinen Glauben aufzugeben. Aber er hat gesagt, ich konnte das nicht aufgeben, weil das für mich die Wahrheit ist. Und sogar in Deutschland, vielleicht auch in Österreich, weiß ich nicht, aber vielleicht auch in Deutschland, habe ich neulich mit einer Studentin gesprochen, Biochemie hat sich, oder studiert sie, hat gesagt, als ich Christ geworden bin, hat mein Vater ein Jahr lang nicht mit mir gesprochen. Diese Leute sind Christen geworden und Christen geblieben, weil sie überzeugt davon waren, dass es wahr ist, auch wenn ihr Leben dadurch schwieriger geworden ist. Also Christsein kostet viele Leute was. Und wenn man mal das Neue Testament liest, dann sagt Jesus so starke Sachen wie folge mir, nimm dein Kreuz auf dich, liebe deine Feinde, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen, steh auf für Wahrheit und Gerechtigkeit, auch wenn es dich das Leben kostet. Und ich denke mal, wenn wir einen Gott hätten erfinden wollen, der irgendwie ja, uns so ein bisschen more cozy fühlen lässt, wo wir irgendwie so uns alle gut und gemütlich fühlen können, hätte man dann nicht einen Gott erfunden, dessen Gebote viel leichter zu halten sind, der mehr wie so ein guter Opa da im Himmel irgendwo ist und ab und zu mal ein paar Süßigkeiten runterwirft, warum erfindet man dann einen Gott, der gerecht ist und heilig? Und wenn wir jemanden brauchen, damit wir uns irgendwie stark fühlen, der stark ist für uns, warum sollte man dann einen Gott erfinden, der elendig am Kreuz stirbt? Ein Theologe hat mal gesagt, das Kreuz durchkreuzt alle menschlichen Allmachtsfantasien. Die christliche Vorstellung von Gott, sagen viele Theologen, widerspricht genau dem, was Menschen sich ausdenken würden. Es erfüllt eben ganz viele Träume überhaupt nicht, sondern hinterfragt unsere Träume und Wünsche und kehrt sie im Prinzip um. Vielleicht ist das auch der Grund, warum viele Leute, die sich damit beschäftigt haben, sehr widerwärtig Christen geworden sind. Es gibt ja viele Leute, die sind Christen geworden, überhaupt nicht, weil sie irgendwie so eine Lücke gefühlt haben. Ein Freund von mir war lange Atheist und als er an die Uni kam, war so richtig missionarisch und wollte die ganzen Christen und religiösen Leute, die er da so kannte, bekehren und vom Atheismus überzeugen. Und ist dann in eine christliche Gruppe gegangen, hat viel mit denen diskutiert und er sagt von sich, er war da denen auch sehr feindlich gesinnt. Aber nach einer Zeit ist er dann doch Christ geworden. Nicht, weil er irgendwelche Bedürfnisse hatte, die vorher ungestillt waren, sondern weil er eben intellektuell und emotional überzeugt wurde davon, dass das wirklich wahr ist. C.S. Lewis, ein Professor aus Cambridge und auch lange in Oxford gelehrt, der ist so Mitte 30 Christ geworden und er sagt von sich, ich war der widerwilligste Konvertit in ganz England. Also er wollte nicht, dass das wahr ist, aber er war durch die Indizien so überzeugt davon, dass er ja nicht anders konnte, als sagen musste, dass es war. Könnte man vielleicht sagen, dass die Suche nach dem Übernatürlichen auch ein Hinweis auf Gott sein könnte? Also die Anthropologen sagen ja, dass in fast jeder Kultur es eine Vorstellung des Transzendenten gibt. Die sind nicht alle gleich, die sind sehr verschieden teilweise, aber irgendwie gibt es da doch immer eine Idee, dass es irgendwas Übernatürliches gibt. Im 20. Jahrhundert hat die Soziologie gedacht, dass Religion aussterben würde. Eben weil sie unter Gott diesen Gott der Lücke verstanden haben und gedacht haben, na, wir werden so viel erforschen, dass Gott seine Funktion quasi verliert. Interessanterweise aber ist diese Prognose überhaupt nicht erfüllt worden. Obwohl die Leute immer gebildeter werden, werden sie, das muss man nach Studien sagen, auch immer religiöser. Und die Menschheit ist hoffnungslos religiös, wie die Soziologen das sagen. Warum ist das so, könnte man sich fragen. Wenn Gott einfach nur eine Illusion ist, also wenn man Feuerbach glaubt, dann wäre dieses Argument eine Erklärung dafür, warum die Menschen an was Übernatürliches glauben, obwohl es das gar nicht gibt. Aber es ist eben nur eine Erklärung, wenn es Gott nicht gibt. Es beweist nicht die Nicht-Existenz Gottes. Also es ist kein Beweis gegen Gott. Der Atheismus bzw. die Nicht-Existenz Gottes werden in diesem Argument vorausgesetzt. Also auch da sieht man, Feuerbach und Freud haben ihre Brille schon auf. Sie sind schon Atheisten und versuchen durch diesen Erklärungsversuch zu erklären, warum Menschen trotzdem an Gott glauben. Und darum muss man mit Hartmann, wie ich es eben zitiert habe, sagen, dass das ein logischer Fehlschluss ist, weil es schon, schon voraussetzt, was es eigentlich beweisen will. Andererseits könnte man ja sagen, wenn es tatsächlich einen Gott gäbe, der uns erschaffen hat, wie auch immer, würde das nicht zu der Tatsache passen, dass der Mensch oder die Menschheit immer wieder nach Sinn fragt und nach dem Woher und nach dem Wohin. Bertrand Russell, einem englischer atheistischer Philosoph, hat mal gesagt, "The sentence means always and eternally a terrible pain, a curious wild pain, a searching for something beyond what the world contains." Also wenn es einen Gott gibt, der uns liebt, der uns gemacht hat, um in Beziehung mit ihm zu stehen, dann wäre es doch eigentlich logisch, dass in jedem von uns eben so eine Ahnung des Transzendenten gibt. Dass Gott sozusagen einen Hinweis auf sich selbst in uns hineingelegt hat. Wenn er uns gemacht hat, dann würde das ja bedeuten, dass wir in dieser Liebe zu ihm, in der Beziehung zu ihm, eben Sinn finden würden. Und dann wäre es total logisch, dass die Welt nicht genug ist. C.S. Lewis, den ich eben schon zitiert habe, schreibt in seinem Buch Mere Christianity, creatures are not born with desires unless satisfaction for those desires exist. A baby feels hunger, well, there's such a thing as food. Man feels sexual desire, well, there's such a thing as sex. If I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world. Eine längere Kette an Argumentationen, die er da anführt, aber er schließt eben aus dieser ständigen Suche nach Sinn und nach etwas anderem, was über die Welt hinausgeht, da schließt daraus, dass wir irgendwie für eine andere Welt gemacht sein müssen. Man könnte also sagen, die Sehnsucht des Menschen nach Transzendenz ist eben ein Indiz für die Existenz Gottes. Das wäre Feuerbachs Argument herumgedreht. Aber woher sollen wir das wissen? Also, ja, gut, wir können die Existenz nicht beweisen, Existenz Gottes nicht beweisen und nicht widerlegen, aber muss man da nicht eigentlich Agnostiker sein? Also müssen wir eigentlich ehrlich sagen, ja, wir können es halt eben nicht wissen. Keine Ahnung. Ich habe eben gesagt, dass die christliche Definition von Glauben ist, von guten Argumenten überzeugt sein. Und der Grund, warum ich das gesagt habe, ist, dass eben man den Christentum meines Erachtens in einer Art und Weise auf den Grund gehen kann, wie man das bei keiner anderen Religion tun kann. Also die meisten Religionen sind ja ein System von Werten oder eine Philosophie. Und da kann man sagen, ja, das halte ich jetzt für gut und richtig oder eben nicht. Das kann man mögen oder nicht, das hängt ziemlich nach dem persönlichen, ja, persönlichen Geschmack. Das ist aber beim Christentum meines Erachtens anders. Das Christentum ist nämlich nicht primär eine ethische Lehre, obwohl Jesus natürlich einer der anerkanntesten moralischen Lehrer ist. Und das Christentum ist auch nicht in erster Linie irgendeine Philosophie, auch wenn es in eine gewisse Tiefe des Denkens führt, die Leute seit 2000 Jahren fasziniert. Aber das Herz des Christentums ist eine historische Person, Jesus Christus selbst, sein Leben, Sterben und vor allem seine Auferstehung. Und diese Behauptung, dass er auferstanden ist, basiert eben auf historischen Fakten, die man mit historischen Methoden untersuchen kann. Natürlich können wir nicht ins Labor gehen und irgendwelche Experimente machen und gucken, ist Jesus auferstanden oder nicht. Das können wir mit der Existenz von Julius Caesar aber auch nicht tun. Trotzdem glauben die meisten daran, dass Julius Caesar irgendwann mal existiert hat, nicht nur, weil wir Asterix und Obelix gelesen haben, sondern weil es historische Indizien dafür gibt, dass Julius Caesar gelebt und gestorben ist. Und ganz ähnlich ist das eben auch mit der Auferstehung. Da gibt es historische Indizien, die man mit historischen Methoden untersuchen kann. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, dann hat das Christentum überhaupt keine Relevanz und wir brauchen auch nicht weiter darum reden und können die ganze Sache vergessen. Aber wenn das wirklich stimmt, wenn Jesus Christus wirklich in Raum und Zeit auferstanden ist, dann hätte das ganz gewaltige Auswirkungen. Dann wäre das nämlich eine Antwort auf die Frage, gibt es Übernatürliches, gibt es einen Gott oder nicht? Und ich denke, dann hätte Jesus ganz legitim etwas über diesen Gott zu sagen. Und das wäre auch die Frage auf die Antwort auf die Frage, woher kommen wir und wohin gehen wir? Richard Dawkins hat in seinem Buch Der Gotteswahn gesagt, die Existenz Gottes ist ungefähr so relevant wie die Existenz der Zahnfee. Das stimmt, wenn es Gott nicht gibt. Aber das ist damit schon vorausgesetzt. Wenn es Gott aber doch gibt, dann wäre das doch höchst relevant. Wenn es wirklich einen Gott gibt, der uns liebt und vor dem wir uns verantworten müssen, dann hätte das ganz starke Auswirkungen auf unser Leben. Ich denke, dass es in diesen wichtigen Fragen des Lebens, den tiefen Fragen des Lebens ist, ganz wichtig ist, dass wir uns nicht von Vorurteilen und Wunschvorstellungen leiten lassen. Und um der akademischen Glaubwürdigkeit denke ich, dass es sehr wichtig ist, die Beweise nicht vorschnell zu beurteilen, sondern das gründlich zu untersuchen. Vielleicht sitzt ihr hier und sagt, ja, irgendwie nett, aber da kann ich überhaupt nicht dran glauben. Dann würde ich euch, das ist total okay, wir zwingen niemanden zu irgendwas natürlich, aber ich treffe sehr häufig Leute, die sagen, so ein bisschen vielleicht wie Freud, ich habe mir meine Meinung gebildet, aber ich habe mir eigentlich nie die historischen Quellen wirklich angeschaut. Auf euren Stühlen oder vielleicht mittlerweile auch unter euren Stühlen oder in eurem Hintern liegen diese Booklets. Das ist eine Biografie von Jesus, geschrieben von einem Historiker und Arzt namens Lukas. Die Christen nennen das auch Evangelium. Ihr könnt die mitnehmen, die sind umsonst. Kostet wahrscheinlich je nach Lesetempo so 1 bis 2 Stunden eures Lebens. Könnt ihr mitnehmen, damit ihr wisst, was ihr zurückweist. Ich denke, um der akademischen Glaubwürdigkeit ist das immer gut. Vielleicht gibt es aber auch Leute, die sagen, oh, das finde ich irgendwie auch interessant und ich würde gerne mehr darüber noch diskutieren oder sprechen oder mehr darüber wissen. Habt ihr hier diese Feedback-Zettel, genau da, wo auch das Power-Booklet lag. Das wäre super, wenn ihr die ausfüllen würdet. Und da gibt es, also generell, und es gibt da die Möglichkeit, auch seine E-Mail dazulassen, seinen Namen. Es wird nicht an die NSA verkauft oder so. Wenn ihr das wollt, dann könnt ihr das einfach da lassen und hier vorne an Thomas, glaube ich, gehen. Genau. Und dann kriegt ihr eine E-Mail und werdet informiert über weitere Veranstaltungen, die es bei der ÖSM gibt. Okay, vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Jetzt haben wir Zeit für Fragen und oder auch Statements, Sachen, die ihr erwidern wollt oder Dinge, die ihr sagen wollt. Genau. Ihr könnt euch einfach melden oder im Moment melden, ihr könnt einfach sprechen. Ja, so. Ihr könnt euch auch nochmal essen nehmen. Dann auch hier da.
Ja. Da war eine Frage.
Ja. Ja, ich habe eine Frage zu dem, was du als letztes gesagt hast. Also jetzt, also dass der Glaube nicht nur Philosophie ist und nicht nur Ethik, sondern diese also Jesus als historische Person in der Zukunft. Inwiefern hast du gemeint, man kann den beweisen. Also weil dass es Jesus gegeben hat, ja, das ist beweisbar. Die Auferstehung an sich, vielleicht an der Reaktion danach, oder also das als Beweis, dass es das Christentum gibt oder dass es die Bewegung danach gab.
Also ich würde glaube ich nicht so stark formulieren Beweis. Ich würde Indiz sagen. Also gerade in der historischen Forschung, da gibt es Indizien und man muss die dann interpretieren oder schauen. Darum als Beweis, wir können Gott nicht beweisen. Also Indiz, genau. Und da gibt es für mich doch starke historische Indizien oder Fakten, also es gibt historische Fakten, da muss ich glaube schauen, wie deute ich die. Ne? Und da ist zum einen, wie du genannt hast, die Existenz des Christentums ein Indiz dahingehend, dass diese, also die ersten Jünger oder Freunde von Jesus, eigentlich ja relativ, konnten schon lesen und schreiben, aber die waren jetzt relativ einfache Leute. Und wir wissen auch aus den historischen Quellen, dass die nach seinem Tod sich erstmal in alle Winde verstreut haben und total deprimierter kleiner Haufen waren. Und irgendwas muss sie aber dazu gebracht haben, dann plötzlich rauszugehen und in alle Welt und öffentlich zu sagen, auch unter Gefahr für ihr Leben, dass sie eben diesen Jesus gesehen haben. Und da sagen selbst sehr, sehr kritische Historiker und Theologen, dass das nicht einfach irgendwie eine Massenpsychologie oder Psychose gewesen sein kann, sondern dass da was ganz, ganz Entscheidendes passiert sein muss. Und viele gehen halt davon aus, die müssen eigentlich diesen historischen Jesus gesehen haben, weil sie sogar unter der Anregung von Leben und Tod daran festgehalten haben. Also dass sie das wirklich gesehen haben. Und normalerweise würde man ja vielleicht, wenn man sich zusammensetzt und sagt, ah, komm, wir lass uns mal irgendwas ausdenken, würde man dann spätestens, wenn einem der Tod dafür gedroht wird, sagen, ah nee, hier war alles nur ausgedacht. So. Das ist ein historisches Indiz. Das andere, noch vielleicht wichtigere historische Indiz, ist das leere Grab. Also alle Historiker, egal ob theistisch oder atheistisch, sagen, dass das Grab nach 3 Tagen leer war. Also dass Jesus gestorben ist, begraben wurde und dann war es leer. Gut, da gibt es jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man das deuten kann. Also es hieß, der Leichnam ist geklaut worden oder war vielleicht am falschen Grab oder so. Damals gab es noch kein Google Maps. Wenn man sich aber die Möglichkeiten anschaut, also zum Beispiel ist der Leichnam geklaut worden, muss man fragen, wer hat da überhaupt ein Interesse dran? Eigentlich relativ wenige, vielleicht die Jünger so, ne? Also die Fremden jetzt. Aber auch da muss man sagen, wir wissen aus den historischen Quellen, dass römische Soldaten vor dieses Grab gestellt wurden, die mit ihrem Leben dafür gehaftet haben, dass eben da nichts passiert. So. Und auch da wieder diese Jünger, die so total eigentlich fertig waren mit der Welt, psychologisch eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass die hergehen, den Leichnam klauen, den irgendwo verscharren, keine Ahnung. Und dann allen sagen, wir haben ihn leibhaftig gesehen und eben da hast du wieder das Problem, wieso haben die alle dicht gehalten, selbst als ihnen der Tod gedroht wurde. Also, wenn man sich die verschiedenen Indizien anschaut, es gibt auch noch mehr, zum Beispiel kann man auch sagen, warum sind Frauen als allererste Zeugen benannt worden? Also, in den historischen Quellen steht halt, dass Frauen die ersten Mal, die diesen Jesus gesehen haben, das hätte man in damaliger Zeit auf gar keinen Fall gemacht, weil eine Frau überhaupt nicht als Zeuge galt. Also Frauen galten gar nichts, ihr Wort galt nichts. wenn man eine Frau als historische Zeugin benennt, dann macht man sich dadurch total unglaubwürdig. Und viele Historiker sagen, das tut man nur, das hätte man nur getan, wenn das wirklich der Fall gewesen ist, also nicht, wenn man sich das ausgedacht hat. So kann man da die verschiedenen Indizien sich anschauen und natürlich gibt es da trotzdem dann verschiedene Arten und Weisen, wie man es deuten kann, aber meines Erachtens ist die Auferstehung, also wie es wirklich passiert ist, die logischste Erklärung. Das heißt natürlich nicht, dass es was ist, was sowieso jeden Tag passiert, aber auch die Berliner Mauer war ziemlich unwahrscheinlich, dass sie gefallen ist und alles gefallen. Also so ist halt Geschichte. Reicht das so?
Ja.
Also, eine lange Antwort.
Ja, nee. Ich habe nur immer, also ich studiere selber Theologie und ich finde eben diese Diskussion ganz interessant, eben mit diesem leeren Grab.
Ja.
Also viel zu ziehen wahrscheinlich nicht so interessant.
Ja, wir können uns auch nachher nochmal weiterreden oder aber selbst Tyson, sagt ihr Tyson was? Sehr liberaler Theologe. Hat zum Beispiel dieses Argument mit den Jüngern da, da sagt er auch, da kann eigentlich nichts gewesen sein, außer dass sie ihn gesehen haben.
Ja.
Hier gibt es weitere Fragen oder Sachen, die ihr erwidern wollt? Oder? Ja.
Du hast genannt, was diese Glauben als Krücke genannt. Und dann letztendlich halt gezeigt, dass es das nicht so ist, dass wir halt nicht an einen Gott glauben müssen, der nur für die Lücke da verantwortlich ist. Ja? Was ich sehe, ist, dass sehr viele Christen, wenn sie ihr Glauben präsentieren, eben Gott als Gott der Lücke präsentieren. Was für mich interessant ist, warum du glaubst, dass das so ist. Weil letztendlich, wenn jemand behaupten will zu sagen, ja, ich bin gläubig und warum, dann sagt er ja, weil ich Gott brauche oder weil ich ihn spüre und so weiter. Mhm. Und auch wenn sie Leute suchen, die an Gott, um sie zu überzeugen, dass es Gott gibt, dann oft geht es da auch in eine Richtung, was ist dein Bedürfnis, brauchst du Gott nicht ungefähr, oder?
Das ist soweit, ja, bestimmt. Also ich würde sagen, nur weil jemand sagt, ich spüre Gott, heißt es noch nicht unbedingt, dass es dieser Gott der Lücke ist. Also ich würde auch sagen, ich spüre Gott jetzt nicht ständig, aber immer mal wieder so, habe ich Begegnungen. Und das würde ich auch erwarten, wenn Jesus wirklich lebendig ist, dass eben nicht nur intellektuell zufriedenstellend ist, sondern eben auch emotional. Und das finde ich ist auch das Besondere, eben, dass Jesus nicht Wahrheit als Dogma oder als Philosophie ist, sondern als Person und dass ich dieser Person begegnen kann. Also für mich schon eine ganz wichtige Sache. Aber du hast recht, dass ganz häufig das so sehr bedürfnisorientiert ist und man manchmal sogar den Eindruck hat, also wenn man irgendwie in so eine christliche Veranstaltung reinkommt, da kriegt man erst ein Problem gemacht, was man vorher gar nicht hatte, damit sie dann die Lösung präsentieren von dem Problem, was ich vorher nicht hatte. So ungefähr, ne? Ja. Warum ist das so? War deine Frage?
Ja. Mhm. Ich meine, letztendlich tun sich viele christlichen Gemeinden schwer heutzutage in der jetzigen Gesellschaft. Gut, wir haben immer noch Bedürfnisse, die nicht gestillt sind, die sind ein bisschen tiefer vielleicht, aber auf der Oberfläche geht es uns gut in der Gesellschaft und deswegen plötzlich finden total wenige, also viele finden weniger Möglichkeit, ihren Glauben zu kommunizieren, weil sie denken, ja, die brauchen wir nichts. Mhm.
Ja, das stimmt.
Was ist nur ermutigt eigentlich?
Also ich glaube, dass es falsch ist. Ich glaube natürlich schon, ich würde schon sagen, dass also wir alle haben Bedürfnisse und ich erlebe in meinem Leben schon, dass Gott Bedürfnisse stillt. Also ich denke, wir haben alle das Bedürfnis nach Liebe zum Beispiel. Und da würde ich schon sagen, ja, das ist ein Bedürfnis, was für mich in meiner Beziehung zu Gott nicht letztendlich, also nicht voll, ich brauche auch Menschen, aber was da so eine gewisse Grundbefriedigung erlebt. Und davon kann ich ja auch leben. Also das will ich auf jeden Fall sagen, das ist ja schon okay, wenn man das tut. Aber du hast recht, so dieses nur Leuten Probleme einreden, das finde ich auch sehr schwierig. Warum Christen das immer wieder tun, weiß ich im Ersten auch nicht. Es gibt aber gerade in der deutschen sprachlichen Theologie ein ganz starkes Zurückweisen von eben so, ja, wir müssen uns da auch mal intelligent mit beschäftigen sozusagen. Das kommt durch Schleiermacher und Barth, verschiedene Theologen, die gesagt haben, nein, ich brauche mir das alles nicht. Und das finde ich wiederum überhaupt nicht, das stimmt nicht. Eben Glauben und Denken müssen ja zusammenkommen und das will ich auch zeigen. Okay.
Bezüglich des Einreden von Problemen beziehungsweise dieses als Krücke sehen des Glaubens finde ich liegt zum großen Teil auch noch die Altlast in der mittelalterlichen Kirche, die einfach noch immer da nachträgt im Sinne des Vatikans, wie er das Ganze gehandhabt hat zu der Zeit, dass da einfach noch diese Altlast heutzutage noch immer spürbar ist.
Meinst du auch so ein gewisses Macht empfinden?
Macht,
also wir wollen Leute,
Macht.
Also du
Macht.
Kannst es nur bei uns kriegen, dann hat man ja auch eine gewisse Macht
genau.
über Leute und
ja.
uns denken, ja, okay, ja, das stimmt, das sind gleich mal da wahrscheinlich wieder. Ja. Das kann auf jeden Fall sein, ne? Und da ist die Kirche natürlich total schuldig geworden auch, also, oder die Christenheit, eigentlich nicht eine bestimmte Kirche nur. Also weil wenn man sich Jesus anschaut, wie er beschrieben wird eben in den Evangelien, in seiner Biografie, dann hat es mit Macht und Zwingen überhaupt nichts zu tun, ne? Sondern das ist ganz viel Freiheit. Und es gab auch Leute, die gesagt haben, nee, mit denen ich nichts zu tun habe. Und sagt Jesus, ja, ist auch okay. Also da begegnet uns eigentlich eine, oder meines Erachtens der toleranteste Mensch, der je gelebt hat, wenn ich das so lese. Ne? Und nicht nur tolerant, sondern ganz liebevoll, immer für die Menschen. Und da werden die Christen häufig schuldig. Weil sie ihm eben nicht da so folgen.
Ja, da, vielleicht ist auch in gewisser Weise einfach auch, wenn man zu engstirnig einfach Wort für Wort immer nach, ne, ohne noch im Hinterkopf das zu überdenken, einfach nur blind liest, blind engstirnig glaubt, dann finde ich, kommt man auch nicht zu einer höheren Einsicht oder zu einer reflektierten Einsicht.
Mhm. Also, ich verstehe, was du meinst.
Das war halt, was damals eben zu stark
ja.
zu Übergewicht
war. Ja. Also ich glaube, ich wäre vorsichtig zu sagen, also wenn ich jetzt die Bibel lese, natürlich soll ich meine Vernunft einschalten. Ne? Ich glaube, dass Gott mich gemacht hat und dass er mir auch die Vernunft gegeben hat, darum soll ich die auch gebrauchen, auf jeden Fall. Aber häufig ist auch gerade in unserer Gesellschaft, weil wir sehr stark von Kant geprägt sind, haben wir die Vernunft zu unserem neuen Gott gemacht. Also alles steht unter der Vernunft. Und das würde ich wiederum sagen, das will ich auch nicht. Also ich will, dass Jesus mein Gott ist und nicht meine Vernunft. Das heißt, auch die Vernunft ordne ich ihm unter, aber das bedeutet für mich eben, dass ich sie gebrauchen darf, auf jeden Fall. Und wenn ich mir die Evangelien zum Beispiel anschaue, dann denke ich an die Lösung dafür, dass wir toleranter sind oder liebevoller, ist eben nicht weniger von diesem Jesus, also wir müssen uns da ein bisschen weniger dran halten und so, sondern eigentlich mehr. Also wenn wir mehr wären wie er, dann würde das automatisch bedeuten, wir wären liebevoller und toleranter und all das. Also verstehst du den Gedanken? Genau. Von daher, also stimme ich dir teilweise zu und denke aber teilweise habe ich da auch schon ein bisschen Anfragen von.
Es ist eher auch so, das Christentum beruht ja auf den Evangelien, auf dem Neuen Testament. Und das Alte Testament ist da so ein bisschen, manchmal finde ich, so ein bisschen Widerspruch, es ist brutaler, es ist nicht ganz so tolerant. Wohingegen eben die ganzen Evangelien und das Neue Testament viel, viel mehr dem entspricht. So habe ich das gemeint.
Ja, ich glaube, genau, als Christ ist für mich wichtig, dass ich das Alte Testament durch Jesus hindurch lese.
Genau.
Das ist mich auch wichtig. Und da gibt es trotzdem Sachen, wo ich denke, komisch Gott. Also da gibt es einfach Stellen, da komme ich nicht so richtig mit klar. So, ne? Aber für mich ist das Zentrum des Christentums eben Christus. Und durch den muss ich auch das andere lesen. Das heißt nicht, dass ich das Alte Testament verachte oder sage, es ist alles Quatsch. Sondern ich glaube, es sehr wichtig ist, um die Geschichte Gottes so mit der Welt zu sehen. Aber ja, da gibt es Stellen, wo ich auch meine Anfragen habe. Ja.
Wie sehen Sie denn die Verbindung, oder gibt es da Verbindung
oder welchen Stellenwert hat bei Ihnen sein gelebter Naturschamanismus im Vergleich zum christlichen Glauben und hat sich der Stellenwert oder die Richtigkeit von einem Naturschamanismus verändert, seit es Jesus gibt? Weil davor war es ja schwierig, an was zu glauben, was es wirklich noch gegeben hat, wenn das dann eben historisch zu einem gewissen Zeitpunkt stattgefunden hat.
Also das sind, ich verstehe es jetzt als zwei Fragen. Das eine ist, was ist meine Meinung zum Naturschamanismus? Und das andere ist, was war quasi vor Jesus? Also das kann man ja auch für alle anderen, auch wenn es nicht nur Schamanismus, sondern auch für andere Religionen oder Menschen, wie könnte überhaupt jemand an Jesus glauben? So, oder? Also das erste ist, ich persönlich habe relativ wenig Erfahrung mit Schamanismus. Ich habe mich schon ein bisschen damit beschäftigt und habe auch Freunde, kenne Leute, die da involviert sind oder waren. Für mich persönlich ist es eben, wichtig zu sagen, mein Glaube braucht gute Begründung und die finde ich vor allem eben in den historischen Hinweisen, die es für die Auferstehung Jesu gibt. Also nicht nur, das natürlich, habe ich eben gesagt, aus sowohl intellektuell als auch emotional. Und die finde ich im Naturschamanismus halt eben nicht. Das ist eine Philosophie oder eine Weltanschauung, sagen, da habe ich aber relativ wenig in der Hand, sagen, ist es jetzt wahr oder nicht. Du hast noch gefragt mit der Stellung, wie das zueinander hat, oder?
Ja, das war dann die zweite Frage. Was war davor? Und was zu glauben, ist Ihrer Meinung nach davor richtig gewesen oder glaubenswert?
Ja. Also, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, die ich jetzt auch nicht vollends beantworten kann. Ich denke, dass es auch vor Jesus Leute gab, die aus der Natur zum Beispiel sehen konnten, dass muss irgendwie hinter all dem jemanden geben, der das gemacht hat. Und wenn man sich die Ordnung und so anschaut, dann weist es auch auf jemanden, auf einen personalen Gott hin, also personal nicht im Sinne von wie ein Mensch, sondern jemand, der freien Willen hat, der logisch denken kann und Dinge ordnet. Also auf einen, einen personalen Gott. Das finde ich, sind schon Dinge, die man aus der Natur heraus auch ein Stück weit sehen kann. Vielleicht gab es auch Menschen, die gemerkt haben, es gibt da irgendwie Gesetze oder auch in mir ist so ein moralisches Empfinden und ich selbst halte mich aber immer wieder nicht darin. Also es ist auch mein Empfinden, ich bin eigentlich nicht der, der ich gerne wäre und ich schaffe es nicht. Also ich schaffe es nicht, mich nach oben zu arbeiten durch ethisch gutes Verhalten zu irgendeiner Gottheit. Und die dann vielleicht gesagt haben, ich bin darum auf Gnade angewiesen, das ist ja genau das, was Jesus sagt. Wie das dann sein wird, also was mit den Leuten ist, die quasi davor waren, das weiß ich letztendlich nicht. Aber ich glaube, dass Gott gerecht ist. Also das sagt die Bibel. Und das wird auch am Ende so sein. Also von daher so Bewertung davon finde ich für mich jetzt schwierig, aber ich weiß, dass Gott gerecht ist auch. Weiß nicht.
Was heißt für Sie am Ende?
Ich glaube, dass es ein Ende der Zeit geben wird sozusagen und die Bibel spricht davon, dass es Gericht geben wird. Und davor haben wir natürlich, es ist uns jetzt nicht so sympathisch. Ich denke aber immer wieder, dass Gerechtigkeit etwas ist, was wir ja schon sehr sympathisch finden. Und gerade angesichts der aktuellen Lage, wo so viel Ungerechtigkeit passiert, die auf dieser Welt nie gerichtet werden wird, ist Gerechtigkeit was, das ganz wichtig und bedeutsam für uns ist. Und ich verbinde Gericht Gottes ganz stark mit Gerechtigkeit, dass es Gerechtigkeit geben wird. Und das aber, das auch bedeutet, also Jesus sagt von sich, wer an mich glaubt, der wird ewiges Leben haben. Also jetzt nicht die Vorstellung, dass wir alle irgendwie als Engelchen auf einer Wolke sitzen und Harfe spielen, sondern Leben in Verbindung mit ihm, ganz, ganz starke Qualität, wo die Erde neu gemacht wird. Und da sagt Jesus, wer mich glaubt, der wird das ewige Leben haben. Also wo es auch darum geht, wie war meine Verbindung zu eben diesem Gott. Ja.
Also sie glauben, dass es irgendein Ende der Welt gibt und dann wird Gericht gehalten. Mhm. Und dann gibt es eine neue Welt, wo nur die, die bestehen, drauf leben dürfen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, genau. Das klingt jetzt ein bisschen der komisch, wenn man das
ja.
so sagt.
Tatsächlich, ja. Und was dann mit dem Bösewicht kann?
Also die Bibel spricht ganz klar auch von der Hölle. Hölle ist für uns ja ganz häufig irgendwie, haben wir so Bilder von Feuer und also es ist mehr von irgendwelcher mittelalterlichen, mittelalterlichen Malerei geprägt. Die Bibel spricht davon, dass die Hölle die Abwesenheit Gottes ist. Also das absolute Getrenntsein von Gott. Was jetzt, ich denke, wenn Gott die Quelle des Lebens ist, nicht ein sehr erstrebenswerter Zustand ist. Da streiten sich die Theologen auch, also es gibt verschiedene Theorien, was jetzt Hölle ist. Eine davon ist die Annihilationstheorie, also zum Beispiel, wenn Gott die Quelle des Lebens ist und Gott aber dann abwesend ist, dann gibt es ja eigentlich gar kein Leben mehr. Also es ist dann so, dass die Menschen einfach aufhören zu existieren oder wie auch immer.
Ja, das würde nur Sinn machen, weil sonst würde ja auch derjenige ewig leben, der nicht an Jesus glaubt.
Ja, genau.
Vielleicht nicht so positiv.
Wie bitte?
Vielleicht nicht im positiven Sinne,
ja.
Aber immerhin ewig leben.
Ja, das stimmt.
Und in der Annihilationstheorie kann man ja auch Positives drin sehen, ist ja auch dann das Ende des Leidens.
Ja, das stimmt. Es gibt da für und wieder, ich bin auch eher Anhängerin davon, aber da haben Christen unterschiedliche Meinungen. Ja. Aber genau, also meine, in dem ersten, was du gesagt hast, steckt für mich ganz, ganz viel Hoffnung drin. Also, dass eben diese Welt erneuert wird. Und wenn ich mir die Welt jetzt gerade anschaue, dann hat die Welt ganz, ganz dringend Erneuerung nötig. Also das bedeutet auch, dass es Kontinuität gibt, anders als bei vielen anderen Weltanschauungen, wo zum Beispiel wir alle eingehen ins Nirvana, ins ewige Nichts oder so. Legt das Christentum ganz viel Wert auf das Positive auch der Materie, darum auch leibliche Auferstehung. Und dass die Dinge, die hier schon gut sind, Beziehung, Kreativität, Schönheit, Bestand haben und auch in der neuen Welt sozusagen fortleben. Also ganz am Ende der Bibel heißt es, Gott wird alles neu machen und Schmerz und Leid wird nicht mehr sein und so weiter. Und das ist für mich eine ganz, ganz große Hoffnung, die für mich auch sehr real ist. Also da, ja, das
gibt's
ist da, wo ich hingehe. So.
In der neuen Welt gibt es da dann Naturkatastrophen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist auch die Frage, die das Leid natürlich anschließt. Ich weiß es nicht, aber es wird auf jeden Fall so sein, dass wir von der durch die Naturwissenschaften nicht leiden, Naturkatastrophen nicht leiden.
Okay.
Okay. Weitere Fragen? Ich bin uns auch noch hier, dann noch kommen.
Ist eine Frage?
Wir können ja kurz.
Genau. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für den
Vortrag.
Ja,
sehr gern.
Ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr gekommen seid, das Interesse gezeigt habt, diese Fragen gestellt habt. Wie ihr vorher schon gesagt habt, ist der Vortrag jetzt, das war ein Teil von den Hochschultage. Wir haben heute Abend noch einen Vortrag, wir werden aus Graz den Vortrag live übertragen. Unter in den Zweiersaal, Altenes Mutspiel, das ist glaube ich. Thema ist in Klammer unbegründet Glauben. 5 für Gott, 3 warum sie zählen. Und da wird der Doktor der Philosophie und der Doktor der Theologie über das Thema sprechen. Das wird eben live von Graz übertragen, heute Abend um 19 Uhr. Und dann haben wir morgen noch, manche haben es gestern schon gesehen, unten einen Kaffeestand gehabt. Morgen werden wir wieder von 9 bis 16 Uhr Kaffeestand unten haben. Mit Kaffee, Tee, Kuchen. Wir würden uns freuen, wenn manche von euch vorbeikommen, vielleicht ein paar Fragen stellen oder einfach einen Kaffee genießen. Und dann morgen um 1, ja, die Julia nur mehr unten bereitstehen, von 1 bis 3, und nochmal alle Fragen, die vielleicht aufkommen, alle Fragen, die ihr zum Christentum habt, sich den Fragen stellen und versuchen, da Antworten zu geben. Ansonsten bedanke ich mich nochmal ganz herzlich. Es gibt noch was zum Essen hier, also bedient euch, das gehört alles weg, und wünsche euch einfach einen schönen Tag.